ARD.
Ja, nur noch 9-mal schlafen, dann ist Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die zweite nach 1988, damals wie heute dabei Jens Weilbrot und ich auch.
Aber als sehr kleiner Zuschauer.
Damals haben wir auch keinen Podcast gemacht. Heute, dieses Jahr, machen wir einen. Und zwar ist es das Sportschau-EM-Update. Und das hier ist die erste Folge. Ja, herzlich willkommen, seid gegrüßt, schön, dass ihr mit dabei seid bei der ersten Folge vom Sportschau EM-Update, quasi im Prinzip das Prequel vom Bundesliga-Update. Es sieht ein bisschen anders aus, wir sind umgezogen.
Definitiv.
In ein EM-Wohnzimmer.
Sozusagen. Hast du das eingerichtet, Tobi?
Nein, ich habe einrichten lassen.
Natürlich. Überall Flaggen, also das ist schon echt, macht ein bisschen EM-Stimmung.
Und bei uns seid ihr genau richtig, wenn ihr zur Europameisterschaft die tägliche Dosis Fußball braucht, also ab nächster Woche dann täglich, ab kommenden Mittwoch. Das hier ist quasi die Pilotfolge am ARD-Thementag EM. Aber es gibt natürlich trotzdem schon einiges, über das wir reden sollten. Wichtig der Hinweis, uns gibt es als Audio-Podcast und auch als Videopodcast auf den gängigen Plattformen sind wir da zu finden.
Genau.
Und wir sprechen heute so ein bisschen über die Favoriten bei diesem Turnier.
Sollten wir, ja.
Dann über die EM-Stimmung.
Und über Deutschland und die deutsche Nationalmannschaft.
Da wollen wir anfangen, genau. Die deutsche Nationalmannschaft am Montag, das Testspiel gegen die Ukraine, 0-0. Mhm. Ich finde, der Aggregatzustand der Stimmung oder der Hoffnung hat sich eigentlich nicht verändert, weil man darf dieses Spiel nicht überbewerten. Also
typischer Testspielsatz vor dem Turnier, ne? Man darf das nicht überbewerten.
Ja, weil die stecken natürlich mitten in der Vorbereitung, also sind wahrscheinlich auch noch ein bisschen K.O. Und haben 498 Torchancen. Wenn die das Spiel noch fünfmal machen, geht es wahrscheinlich 4-1 aus.
Ja, es fehlen natürlich auch noch einige Spieler, die möglicherweise zum einen für ein besseres Ergebnis gegen die Ukraine wichtig gewesen wären, aber auch die Stützen bei der Europameisterschaft selbst sein werden, absehbar. Also klar.
Naja, Moment mal. Es waren in der Startelf eigentlich nur Kroos nicht dabei. Und Rüdiger. Ansonsten war das ja theoretisch eine Startelf, die du auch gegen Schottland dann bringen kannst.
Aber theoretisch gibt es natürlich auch eine Startelf, in der beispielsweise Chris Führich eine Rolle spielt. Theoretisch gibt es auch eine Startelf, in der Leroy Sané möglicherweise eine Rolle spielt, wenn er fit ist.
Sané, und, ja. Führich wird, glaube ich, nicht in der Startelf spielen.
Aber er hat zumindest einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und theoretisch gibt es auch eine Startelf, in der Niklas Füllkrug von Anfang an spielt und nicht Kai Havertz.
Das stimmt. Das hängt natürlich immer ein bisschen vom Gegner ab. Ich glaube, gegen Schottland wäre vielleicht Füllkrug auch die bessere Option. Wir wollen erstmal unseren Reporter Martin Roschitz hören. Der ist ganz nah an der deutschen Mannschaft dran während des gesamten Turniers und der erklärt uns auch nochmal so den Aggregatzustand der deutschen Mannschaft nach dem 0-0 gegen die Ukraine.
Er ist weiter, als es auf den ersten Blick aussieht, nach dem 0-0 Anfang der Woche gegen die Ukraine. 27 Torschüsse, kein Treffer. Das ist ja ein altbekanntes Problem bei der deutschen Fußballnationalmannschaft und es ist auch die einzig offene Frage aus meiner Sicht noch. Füllkrug oder Havertz? Wer macht das Ding rein? Ansonsten steht die erste Elf. Neuer im Tor, dann auf links Mittelstädt, rechts Kimmich. Innenverteidigung steht mit Tah und Rüdiger. Davor soll Toni Kroos das Team führen. An seiner Seite Robert Andrich, Gündogan, der Kapitän, davor. Und dann die beiden Zauberfüßler, Musiala und Wirtz. Das hat richtig Spaß gemacht, die beiden zusammen agieren zu sehen. Und dann stellt sich eben die Frage, wer macht's denn jetzt gegen die Schotten im Auftaktspiel? Füllkrug mit seiner Wucht oder Havertz mit seiner Technik? Und da meine ich, dass Füllkrug gerade gegen die Schotten wohl besser passen würde.
Ja, wir haben uns abgesprochen, Martin und ich.
Ich stimme zu. Ja. Ich würde das auch so sehen.
Also bis zur Aufstellung für das Schottland-Spiel ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ist ja auch noch ein Testspiel am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland. Und kurz danach um Mitternacht muss Julian Nagelsmann dann auch den endgültigen Kader melden. Und er muss ja noch jetzt aktuell 3 Spieler aus den Leuten, die beim Training dabei sind, muss er ja quasi noch streichen. Das werden wahrscheinlich Gruda und Reitz sein, die waren so ein Add-on. Und dann geht es darum, wer darf doch noch nicht mit zur EM. Und ich würde auf jeden Fall sagen, Maxi Bayer muss mit. Also so wie der reingekommen ist jetzt gegen die Ukraine, mit dem ersten Ballkontakt macht er fast sein erstes Tor. Ich glaube, der hat so einen Moment, wenn du den beim Turnier bringst, kann das so ein, man spricht mal vom Odonkor-Moment sein.
Vielleicht tut man ihm damit aber auch ein bisschen Unrecht. Ne? Ey, der hat 16 Buden in der Bundesliga gemacht. Das ist der zweitbeste Bundesliga-Torschütze aus Deutschland nach Dennis Undav. Und der hat, finde ich, vielleicht noch mehr Mittelstürmer-Skills, als sie Kai Havertz hat. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also der wirkt immer so schlaksig und jetzt nicht gerade wie, was weiß ich, ein Türsteher auf dem Kiez. Aber der ist schon auch durch seine Größe und vor allem auch durch diese Entschlossenheit, ne, das hast du angesprochen, braucht nicht viele Momente, um zum Torabschluss zu kommen. Hat dazu noch ein echtes Tempo auf den ersten Metern. Ich würde ihn auch nicht zu Hause lassen.
Nee. Also dann läuft es wahrscheinlich auf Robin Koch
raussortieren
hinaus. Weil
ja, das sagen ja jetzt
dann hätten
alle.
Wir 5 Innenverteidiger, wenn er mit dabei wäre.
Also Julian Nagelsmann ist ja auf dem Trip, 4 Torhüter mitzunehmen. Das ist ja okay.
Wenn das er, hat aber Trainingsgründe
das
auch.
Das hat Trainingsgründe, aber das ist natürlich auch eine Überlegung. Ich fand jetzt Robin Koch im Testspiel auch nicht verkehrt, ehrlicherweise. Und klar, man kann dann sagen, es gibt irgendwie einen Innenverteidiger zu viel im aktuellen vorläufigen Kader, wenn mit Viererkette gespielt wird. Aber vielleicht musst du ja während der EM auch mal umstellen. Und da weiß ich dann nicht, ob dir das nicht vielleicht wehtun würde.
Also wie gesagt, er hat auf jeden Fall dann den Freitag nochmal Zeit, um sich auch einige anzugucken. Wobei er, denke ich mal, auch wieder schon die erste Elf bringen wird, die dann möglicherweise auch gegen Schottland spielt. Also jetzt sind ja wirklich auch alle Spieler mit dabei. Auch die Champions-League-Finalisten sind jetzt mit im Training. Und dann willst du ja in der Generalprobe schon auch einmal irgendwie eine Startelf bringen, die dann auch im Turnier vielleicht aufläuft.
Übrigens, unser Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger hat das auch genau so sich gewünscht. Eigentlich wie jetzt im Spiel gegen die Ukraine. Natürlich mit Kroos und mit Rüdiger und halt mit Niklas Füllkrug vorne in der Spitze. Ja. Das sind, ist, glaube ich, die Frage, auf die es dann am Ende hinauslaufen wird. Aber so grundsätzlich, oder siehst du das anders, auch nach dem Ukraine-Spiel? Eigentlich ist doch sehr, sehr viel auch schon sehr positiv, wenn man das vor allen Dingen auch mal mit den letzten 2 Jahren Länderspiele vergleicht, oder?
Ich finde das auch. Also das war ein Auftritt, der auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie desillusioniert hat. Also das, ne, die haben viele Chancen gehabt. Und wie gesagt, für den Moment, wo das Spiel stattfand, kann man da echt durchaus mit zufrieden sein. Und die Frage wird natürlich sein, spielt Gündogan oder nicht von Beginn
an? Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Und ehrlicherweise kannst du ihn ja nicht auf der Bank lassen. Der ist der Kapitän der Mannschaft.
Ja, aber das alleine als Grund zu nennen, damit er in der Startelf ist?
Ja, aber beim Auftaktspiel zur Europameisterschaft im eigenen Land und er hat ja, also es war ja schon auch ein Thema, bleibt Gündogan Kapitän oder nicht? Glaube ich nicht, dass Julian Nagelsmann das macht und wenn ich in seiner Haut stecken würde, würde ich das glaube ich auch nicht machen.
Wir schauen uns das an am Freitag, auch im letzten Testspiel, hoffen, dass Deutschland Europameister wird, beziehungsweise, das ist jetzt zumindest mal nicht unwahrscheinlich, Deutschland gehört jetzt auf einmal wieder mit zu den Favoriten und im Falle eines EM-Titels bekommt Thomas Müller übrigens eine Glatze geschoren. Ja. Das hat Dennis Undorf gesagt.
Genau.
Und Antonio Rüdiger wurde darauf angesprochen auf der Pressekonferenz und der findet das so.
Boah, Glatze, Thomas. Ja, dann müssen wir alles dafür geben, um das zu sehen. Denn ich glaube, der Schönste ist der nicht, glaube ich, mit einer Glatze.
Ja, gut, ich kann es mir schon vorstellen. Also Das hat so Kreisliga-Styles, ne? So Kreisliga-Vibes, dann jemand mit Glatze auf einmal nach dem Titel.
Das war doch mal
aber dann noch auf dem Platz, bitte.
Das war ja auch bei den Profis total in, mal eine Zeit lang, ne? Irgendwem eine Glatze zu rasieren, wenn irgendein Titel gewonnen wurde.
Ja. Apropos Titelgewinn, es gibt natürlich bei diesem Turnier auch noch andere Mannschaften, die durchaus Chancen haben auf den Titel. Mein Favorit ist ehrlicherweise die englische Mannschaft, weil sie, glaube ich, ein bisschen Stärke gezogen haben aus der Finalniederlage bei der letzten Euro. Jetzt in Deutschland den Titel zu holen, das wäre ja genauso süß wie damals, als Deutschland in England den Titel geholt hat. Und sie haben einfach auch eine Top-Truppe. Ne? Von den 10 wertvollsten Spielern der EM sind 5 Engländer. Und
die anderen sind Franzosen, oder?
Nicht nur. Florian Wirtz ist auch dabei.
Okay, der ist kein Franzose.
Ich weiß nicht, ob Musiala auch Top-Tennis. Ich gucke nochmal nach. Ich sag bis zur nächsten Folge Bescheid. Auf jeden Fall ist Harry Kane natürlich dabei und der ist ja nach Deutschland gekommen, um Titel zu holen. Und
ja, hat hervorragend geklappt.
Nur noch eine Chance. Die Engländer jetzt zuletzt 3-0 den Test gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen. Freitag spielen sie gegen Island und dann geht's für die Truppe in ein Golfhotel am Rande von Blankenhain im Weimarer Land in Thüringen. Da wohnen die Engländer und sind mein Favorit.
Meiner sind sie nicht und das liegt nicht daran, dass sie, also ich glaube tatsächlich, dass sie die beste Mannschaft gemessen an den individuellen Qualitäten der Spieler haben, neben den Franzosen. Aber ich komme irgendwie nicht darüber weg, dass Gareth Southgate deren Trainer ist und ich traue ihm, ich weiß nicht wieso, das ist einfach irgendwie so ein Bauchgefühl, ich traue dem nicht zu, dass der einen großen Titel holt. Der wirkt auf mich immer so, also der hat ja diese ganze, die WM in Katar war ja jetzt auch nicht überragend für die Engländer und ich finde, Gareth Southgate wirkt immer so, als wenn ihm so der letzte...
Phlegmatisch.
Nee, phlegmatisch gar nicht, sondern es ist so die Aura, die, glaube ich, die du dann irgendwann als Spieler spüren musst von einem Trainer, damit du den letzten Meter gehst und damit vielleicht auch das Team komplett zusammenhält. Und das weiß ich, da habe ich so Zweifel.
Sie dürfen halt nur keine Elfmeterschießen, in kein Elfmeterschießen kommen.
Ja, und das, also dann in Deutschland, das wird wahrscheinlich ja irgendwann passieren.
Wir sortieren uns mal so ein bisschen, was die Favoriten angeht. Unser Reporter Holger Dahl wird bei der Euro in den Stadien unterwegs sein und die Spiele kommentieren und der hängt auch über dem Spielplan und guckt mal, was denn so dabei rauskommen kann bei dem Turnier.
Keine Ahnung, was ihr in diesen Tagen macht, aber tatsächlich sitze ich das eine oder andere Mal vor dem Spielplan der Fußball-Europameisterschaft und mache mir so meine Gedanken, wer auf welchem Weg Europameister wird. Und klar, also hier, ne, England, ich höre viel den The Rest is Football Podcast von Gary Lineker. Da schwören eigentlich alle Hosts darauf, dass England Europameister wird. Ich bin da ein bisschen skeptisch, gerade wegen der defensiven Stabilität. Ja, dann können wir über Frankreich diskutieren mit Mbappé und diesem Supersturm. Auch eine gute Balance in der Mannschaft. Also die habe ich auch auf dem Zettel. Dann natürlich Portugal. Weiß man nie bei so einem großen Turnier. Die haben eine super Ausbildung, auch wenn man vielleicht die Namen oftmals jenseits von Cristiano Ronaldo nicht so präsent hat. Und Österreich, ne? Großer Außenseiter-Tipp, gerade so wie sie gegen Deutschland performt haben, auch starkes Ding. Und wer jetzt sagt, wann nennt er Spanien? Spanien wird ja, und deswegen habe ich mich mit dem Turnierbaum beschäftigt, wahrscheinlich im Viertelfinale deutscher Gegner sein. Und dann landen wir bei meinem Turniertipp. Also Deutschland wird Europameister und Spanien scheidet dementsprechend im Viertelfinale aus. Aber ja, bastelt euch euren eigenen Weg durchs Turnier.
Das sagt Holger Dahl.
Ich hätte schwören können, der sagt Bayer Leverkusen.
Okay, das ist ein kleiner Insider, der gehört hier nicht her, Jens.
Wir sind nicht mehr in der Bundesliga.
Wir haben euch auch mal gefragt in der Abstimmung im WhatsApp-Kanal der Sportschau, wer wird Europameister? Haben euch vier Auswahlmöglichkeiten gegeben, Deutschland, Frankreich, England oder ein anderes Land. 62% von euch sagen, Deutschland wird Europameister, 12% sagen Frankreich, 9% sind bei England und 17% sind bei einem anderen Land. Aber über Favoriten und über Einschätzungen können wir ja dann auch nochmal reden, wenn wir näher am Turnier dran sind. Jetzt gucken wir nochmal so ein bisschen auf die EM-Stimmung, die gerade im Land schon herrscht oder eben nicht herrscht. Hast du sie schon? Oder?
Also bei meinem Nachbarn gegenüber, also in dem Haus gegenüber, wurden jetzt die ersten Girlanden aufgehängt mit Deutschlandflaggen. Also so langsam habe ich so das Gefühl, sie kommt. Aber ehrlicherweise beim Pokalfinale hatte ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen so jetzt der Appetizer, der Appetitanreger, weil irgendwie gutes Wetter, die ganze Stadt so im Fußballmut und das hat schon Bock gemacht, da habe ich schon ein bisschen Bock gekriegt. Ja.
Also mir wird ein bisschen zu sehr die Frage gestellt, kann es wieder ein Sommermärchen geben? Also man will irgendwie es wieder genauso haben wie 2006. Vielleicht sollte man einfach mal, wie Julian Nagelsmann auch gesagt hat, einfach mal machen und nicht so viel drüber reden. Aber man kann natürlich trotzdem so ein bisschen reinfühlen in Deutschland. So, wie ist die Stimmung, wie ist die Vorfreude? Unsere Sportschau-Moderatorin Esther Sedlacek war ja für eine Doku unterwegs. Die Doku heißt Deutschland, Fußball, Sommermärchen 2024, Fragezeichen. Da hat sie ganz viele Menschen in Deutschland getroffen. Und sie erklärt nochmal, so was kann die EM bewirken, beziehungsweise was erhoffen sich die Menschen von der Euro?
Das, was du in den Gesprächen mit den Menschen erlebt und gehört hast, ist, dass sie alle daran glauben, dass der Fußball eine Kraft hat. Wie nachhaltig diese Kraft sein kann und was der Fußball auch nachhaltig in diesem Land gesellschaftlich verändern kann, das werden wir sehen. Ja, und ich denke, dass man dann vielleicht auch zu viel erwartet. Aber für diese vier Wochen des Turniers kann der Fußball auf jeden Fall ein Entkommen aus den Alltagssorgen und auch den Zukunftsängsten, die Menschen natürlich auch haben, ganz nachvollziehbar, kann dieser Fußball so eine Art Auszeit sein. Ja, und ich wünsche es mir und ich hoffe es für alle, dass die gleiche Euphorie entfacht werden kann wie auch 2006. Da muss natürlich auch der sportliche Erfolg der deutschen Nationalmannschaft her, das ist ja ganz klar. Und dann können wir hier einen tollen Sommer erleben. Dieses erste Spiel gegen Schottland kann eine Initialzündung sein. Wenn das erfolgreich läuft, dann kann das einfach eine wahnsinnige Euphoriewelle auslösen. Und ich hätte nichts dagegen, wenn wir hier wieder hupende Autos durch die Stadt fahren sehen, mit Deutschland fahren an den Seitenspiegeln und oder Deutschland fahren im Gesicht. Ich freue mich drauf, ich freue mich wirklich drauf.
Ja, die Doku von Esther Sedlacek gibt es in der ARD-Mediathek zu sehen, genauso wie eine andere fantastische Doku aus unserem Haus, die heißt Einigkeit und Recht und Vielfalt. Dabei geht es dann darum, welche Rolle eine vielfältige deutsche Nationalmannschaft im Einwanderungsland Deutschland haben kann, was der Fußball zur Integration beitragen kann. Das solltet ihr euch bis zur EM nochmal angucken und dann, wenn die EM ist, diesen Podcast natürlich hören, diesen Videopodcast oder Audiopodcast ab kommenden Donnerstag. Täglich. Wenn ich vorne was anderes gesagt habe, dann stimmt das nicht. Donnerstag ist der Zeitpunkt, wo wir starten.
Ja, genau. Und ihr werdet morgens ab 5 Uhr spätestens, wahrscheinlich sind die Folgen immer schon ein bisschen früher online, unsere Folge finden, hören, sehen, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Und wir hoffen, ihr seid dann jeden Tag beim EM-Update dabei.
Genau. Fühlt euch eingeladen zum Sportschau-EM-Update ab kommender Woche. Wir hören und sehen uns.
Macht's gut.